Hallo und herzlich willkommen zur Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Arnd-Philipp Ohms und mit mir ist mein kongenialer Podcast-Partner auch wieder dabei. Hallo Dennis.
Ja, moin moin. Schön, dich mal wieder zu hören.
Ja, ganz meinerseits die Freude. Wir sind nach längerer Pause zurück. Das hat vor allem mit mir zu tun. Entschuldigung an dich, Entschuldigung an alle Hörer. Wir haben eine längere Pause eingelegt. Das hat bei mir vor allem berufliche Gründe gehabt. Ich habe meine Firma verkauft, ich habe ja eine Likörfirma gehabt und dann im Weihnachtsgeschäft war es überhaupt nicht möglich, irgendwie noch irgendwas anderes zu machen, außer zu arbeiten. Nach Weihnachten habe ich die Firma verkauft. Jetzt habe ich in der neuen Firma einen neuen Job angefangen. Das hat auch ein bisschen gebraucht, sich da reinzufinden und das alles einzugrooven. Und jetzt sind wir aber wieder dabei.
Ja, und ohne dich hätte ich es auch nicht weitermachen wollen, irgendwie mit einem Gast oder als Solo-Podcast. Das war absolut keine Option.
Das ist, das freut mich sehr. Ja, und wir haben in der Zeit natürlich auch eine ganze Menge Themen irgendwie liegen lassen, die es gab. So am prominentesten ist mir eigentlich aufgefallen, dieses Equal Pay Thema aus Amerika. Das ist irgendwie super wichtig gewesen, wäre zu besprechen, aber es gibt auch noch so ein paar andere Themen. Es gab die Diskussion um Salary Cap in Spanien nochmal. Es gab also verschiedene Sachen, die sich gelohnt hätten zu besprechen, und stattdessen fangen wir jetzt mit so einem riesengroßen Haufen Scheiße an, Dennis. Unsere Folge heute dreht sich um Russland und die Invasion der Ukraine. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, krass, kann ich nicht mehr hören, mache ich direkt aus. Lass das kurz bleiben. Also ich würde ganz kurz, glaube ich, einfach vorwegschieben, Dennis, da sind wir uns wahrscheinlich einig. So, das ganze Themenfeld Krieg ist natürlich zu verurteilen und das können wir auch nicht anders sagen. Natürlich ist das ganz große Kacke, aber wahrscheinlich gibt es einfach kompetentere Quellen zu diesem Themenfeld als dich und mich, oder?
Ganz sicher gibt es die sogar. Nur, wir hatten uns ja diese Woche rausgesucht, um wieder anzufangen mit unserem Podcast. Und ja, das ist, also man kommt ja an dem Thema aktuell absolut nicht vorbei. Es passiert so wahnsinnig viel. Und daher ist es mir schon, oder ist es uns ein Anliegen, da auch drüber zu sprechen, was da gerade im Fußball passiert und was das eventuell auch für Auswirkungen haben könnte. Vor allem kurzfristig, aber durchaus auch längerfristig.
Genau, aber da wollte ich eben drauf hinaus. Also diese ganzen humanitären Katastrophen, die da stattfinden, diese ganze Kriegsthematik an sich, ich glaube, dafür sind wir einfach nicht der richtige Podcast, dass wir das ganze Geschehen da verurteilen, da sind wir uns, glaube ich, völlig einig, aber also wer sich tiefer mit dem Krieg beschäftigen möchte, dafür sind wir einfach hier nicht die richtige Adresse. Was wir aber ganz gut machen können, ist eben darüber zu sprechen, welche Auswirkungen hat das auf den Fußball, und darum soll jetzt auch die Folge gehen. Also einmal kurz, klipp und klar, das ist ein Angriffskrieg, der völkerrechtswidrig ist, vom meiner Meinung nach wirklich Diktator Wladimir Putin gegen die Ukraine. Das ist scheiße, das ist absolut nicht in Ordnung, aber das jetzt dezidiert aufzudröseln, dafür sind wir einfach nicht die richtige Plattform.
Nee, also ich glaube, es ist klar und deutlich geworden, wie wir das sehen und wie man es auch sehen sollte. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, glaube ich. Ist natürlich absolut zu verurteilen, klar.
So, und jetzt hat aber natürlich so ein Riesenthema wie so ein Krieg ganz, ganz, ganz viele lose Enden und Auswirkungen auf den Fußball, und da gibt es also wirklich richtig viele Themen, die ich jetzt mitgebracht habe. Ich weiß nicht, hast du irgendwas, was dir so spontan ins Auge springt oder wo du gesagt hast, so, ah ja, krass, das ja, möchte ich unbedingt besprechen?
Boah, es gibt hier, ich habe auf meinem Zettel so viele Themen stehen, die man kurz einmal erklären könnte, die an mir auch vorbeigegangen sind, die ich bei der Recherche für die Folge entdeckt habe. Ich fange dann mal direkt mit einer Sache an, die ich jetzt nicht mitbekommen hatte vorher. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, fand ich ganz interessant. Und zwar verzichtet die DFL aktuell noch darauf, ihren TV-Vertrag in Russland zu kündigen. Hast du das Thema irgendwie aufgegriffen oder hast du davon gehört?
Nee, ich habe gerade heute gelesen, dass die Premier League-Übertragung nach Russland aussetzt. Aber
ja, genau. Die Premier League hat den Vertrag mit ihrem russischen TV-Partner aufgelöst. Die DFL verzichtet noch darauf, damit die, ich zitiere, Anti-Kriegsaufrufe und Friedensappelle aus den deutschen Stadien auch weiter die russische Bevölkerung erreichen. Also die DFL möchte, dass die Russen eben sehen, was in deutschen Stadien passiert, die Gedenkminute am Anfang der Spiele und so weiter. Und als Voraussetzung, dass weiterhin übertragen wird, gibt die DFL eben auch an, dass das von ihr zur Verfügung gestellte Basissignal unverändert gesendet wird. Und sollte das zensiert werden von der russischen TV-Anstalt, dann wird das eine Kündigung der DFL zufolge haben, sagt sie. Das passiert aber jetzt wohl schon. Also der Sender MatchTV ersetzt den gelb-blauen Bundesliga-Banner im Live-Signal, den es eben seit ein, zwei Wochen gibt, durch das sonst verwendete Logo. ja, wie jetzt die DFL darauf reagiert. Eigentlich muss sie den Vertrag aufkündigen. Auf jeden Fall war vorgesehen oder ist vorgesehen, dass sämtliche Einnahmen, die durch diesen Vertrag vorgesehen sind, für die humanitäre Hilfe in der Ukraine gespendet werden. So.
Okay, meine erste Reaktion wäre jetzt gewesen, dass das irgendwie Augenwischerei ist, zu sagen, ja, das machen wir nur, damit diese Message transportiert wird. Aber wenn die Gewinne daraus oder die Erlöse daraus gespendet werden, dann
ja,
weiß ich jetzt auch nicht. Also es kommt mir trotzdem irgendwie seltsam vor, aber...
Ja, und für den Fall, dass keine Lizenzzahlungen mehr aus Russland eingehen, also weil der Vertrag eben gekündigt wird, weil dieses Basissignal geändert wird und Zensur erfolgt, dann wird diese Spende in Höhe von 1 Million Euro, die Summe wurde dann genannt, komplett von der DFL getragen. Ja, ich find den Gedanken, über diesen Weg vielleicht die Message auch in die russischen Wohnzimmer zu bringen, diejenigen, die eben die Bundesliga schauen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so unfassbar viele sind, aber dass die eben sehen, dass es da Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine gibt. Ja, fand ich interessant, finde ich erstmal okay, nur wenn das zensiert wird, dann muss sofort die Kündigung erfolgen.
Ja, und wenn du jetzt aber sagst, es wird zensiert, dann verstehe ich nicht, warum es nicht passiert. Also dann ist da die DFL auch einfach ein Stück hinterher schon wieder.
Ja, also offensichtlich wurde es am letzten Spieltag zensiert. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Oder wir nehmen an einem Donnerstag auf, der letzte Spieltag ist schon wieder 3-4 Tage her. Also.
Welches Thema ist dir denn so untergekommen, über das du hier in unserem, ja, ich nenne es mal Potpourri, wir haben ja jetzt nicht dieses eine große Thema in Bezug auf den Krieg und Fußball, sondern einige vergleichsweise kleinere Themen, denke ich.
Ja, das stimmt.
Was ist dir denn noch so untergekommen, von dem du denkst, das sollte thematisiert werden?
Also wenn du gerade bei der DFL bist, dann bist du ja so thematisch eher im Funktionärsbereich unterwegs, deswegen würde ich dann auch mal diesen Faden aufnehmen und Funktionärs-News oder Geschichten erzählen dazu. Da ist relativ prominent natürlich, dass Schalke 04 sich von ihrem Hauptsponsor Gazprom getrennt hat. Da ging es wohl um 10 Millionen im Jahr für die Trikotbrust, die Schalke da bekommen hat. Und das ist für eine Zweitliga ein unglaublich gut dotierter Vertrag gewesen. Insofern tut denen das auch ein bisschen weh. Der Ersatzsponsor, den die bekommen haben, ist ein Unternehmen, ein Immobilienunternehmen aus Gelsenkirchen, Viva West. Und die haben selber gesagt, also natürlich, also die haben so, ich sag mal, durch die Blume war rauszulesen, natürlich ist das nicht vergleichbares Volumen, aber so typisch Ruhrgebiet, Kumpel hilft Kumpel, bis zum Ende der Saison übernehmen wir das jetzt erstmal und dann sehen wir weiter, wie es danach weitergeht. Also ich nehme an, Schalke wird dann nächstes Jahr wieder mit wem anders auf der Brust auflaufen, das ist jetzt einfach so eine Interimslösung und
Kleiner Funfact dazu, Schalke hat seine Fans aufgerufen, keine Autogrammkarten mehr zu ordern. Die können nämlich nicht mehr verschickt werden, das Logo von Gazprom ist drauf.
Ja, das ist gut. Ja. Das ist gut. Ja, und neben Schalke hat Gazprom ja auch noch andere Engagements gehabt, unter anderem eben auch an der UEFA Champions League. Und auch da hat die UEFA diesen Vertrag jetzt aufgekündigt. Und die Banden, die Gazprom hatte, die Werbeflächen, die Gazprom hatte, sollen wohl überwiegend oder ganz, da bin ich nicht ganz sicher, mit Friedensbotschaften versehen werden. Außerdem hat das noch weitere Auswirkungen, zum Beispiel auch auf den Spielball. Denn auf dem Spielball stand das Finale in St. Petersburg, irgendwie sowas wie Road to St. Petersburg oder sowas, drauf. Und das Champions-League-Finale ist auch nicht mehr in Russland. Das haben sie dem Stadion in Russland in St. Petersburg entzogen und nach Paris verlegt. Und entsprechend wird sich jetzt aller Voraussicht nach auch der Spielball verändern. Natürlich eine winzige Auswirkung, aber trotzdem verändert sich der Fußball auch da und auch konsequenterweise.
Ja, zu Gazprom habe ich noch ein, zwei kleine Facts mehr. Also erstmal, Gazprom war ja im Sport allgemein unfassbar vernetzt. Die sind aktiv im Handball, im Radsport, da haben sie ein eigenes Team, im Tischtennis, im Segeln. Vor einigen Jahren haben sie Franz Beckenbauer als Sportbotschafter eingekauft. Also das Netzwerk reicht total weit und das kann man vor allem auch daran festmachen, dass der Vorstandschef von Gazprom Neft, das ist einer der größten Tochterunternehmen von Gazprom, der heißt Alexander Djukov und der ist Präsident des russischen Fußballverbandes noch zusätzlich, worüber man das zeitlich hinbekommt, und außerdem gehört er dem Exekutivkomitee der UEFA an. Und ja, da sieht man mal wieder, was für Verflechtungen es da gibt. Und dieser Djukov hatte auf die erste Sanktion, nämlich ne, St. Petersburg, das Champions League Endspiel zu streichen, auch ziemlich angesäuert reagiert. Und er sagte, dass er glaubt, die Entscheidung ist von politischen Gründen diktiert. Ja, logisch.
Und, aber sonst geht's oder was?
Und dazu dann, der russische Verband hält sich immer an das Prinzip, den Sport aus der Politik herauszuhalten.
Ja, klar.
Ja, genau. Darum ist dieser Mann auch wie Präsident des russischen Fußballverbandes im UEFA-Exekutivkomitee und im innersten Zirkel des größten Staatsunternehmens Russlands. Also, ja.
Ja, da, klar. Aber ich meine, sicherlich, was soll er denn sagen? Ne? Natürlich muss er da irgendwie Flagge zeigen und das Argument bietet sich für den, das drängt sich ja quasi auf. Natürlich ist das inhaltsleerer Quatsch, aber es drängt sich ja quasi auf, dass der sagt, das kann man ja gar nicht sagen, weil Sport, eine Verbindung zwischen Sport und Politik darf man ja gar nicht herstellen.
Ja, genau. Wollen wir noch kurz bei UEFA und FIFA bleiben?
Voll gerne, Ross.
Ja, also das werden ja die meisten Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, aber das war durchaus langer Weg, bis FIFA und UEFA sich dazu durchgerungen haben, Russland zu suspendieren von allen Wettbewerben. Zunächst dieses Jahr nur, dass Russland nicht mehr als Russland antreten dürfe und auf einem neutralen Platz die Spiele bestreiten müsse. Sogar nachdem Länder wie Polen und so weiter klipp und klar gesagt haben, in der WM-Qualifikation treten wir nicht gegen Russland an. Und da wurde die FIFA und auch die UEFA harsch für kritisiert. Es gab enormen Druck und irgendwann sind sie dann halt eingeknickt, weil es auch nicht anders ging. Aber da hatte die FIFA und auch die UEFA, da hatten diese beiden Verbände mal die Chance, wirklich ein Zeichen zu setzen, voranzugehen. Und auch hier wieder waren sie die Letzten, die da irgendwie vernünftige Sanktionen erlassen haben. Aber was will man erwarten, wenn der Chef der FIFA, Gianni Infantino, Träger des russischen Friedensordens ist, verliehen 2019 von Wladimir Putin? Mhm. Also man darf ja nicht mehr überrascht sein darüber, aber diese Verflechtung und Verbindung, dieser Filz, es ist jedes Mal wieder schockierend und hier zeigt sich das ganz, ganz deutlich.
Ja, man muss auch, das ist halt auch so krass, dieser Krieg, diese Invasion ging, glaube ich, auf einem Donnerstag los.
Ja.
Und am Sonntag hat die FIFA dann getagt und hat dann beschlossen, diese Geschichte mit dem neutralen Platz, keine Flagge mehr, keine Hymne, und eben unter dem Namen RFU, Russland müsste Spiele unter dem Namen RFU austragen. Und das war, was so Sonntag beschlossen wurde. Und dann ist natürlich ein unglaublicher Aufschrei um die Welt gegangen. Völlig zu Recht, wie kann man so dämlich sein? Also es ist ein unfassbarer Fauxpas. Und dann haben sie am Montag den Ausschluss verkündet. So, natürlich viel zu spät. Und natürlich, ich verstehe nicht, das muss doch auch in der FIFA irgendwie so sonnenklar auf dem Tisch gelegen haben. Ja, okay, das können wir jetzt schon so machen, das ist dann aber kacke und natürlich gibt es einen Aufschrei. Ich meine, die können doch da nicht zusammengesessen haben und gesagt haben, ja, dann sind wir uns ja einig, dann ist das gut so. Also, das ist einfach offenkundiger Bullshit. Wie kann das denn die Haltung des Weltfußballverbandes sein?
Ja, es ist halt nur zu erklären mit diesen abstrusen persönlichen Verbindungen zwischen Wladimir Putin und anderen mächtigen russischen Männern. Es sind ja nur Männer und den Menschen, die bei der FIFA und UEFA viel zu sagen haben. Wobei, wie wir gerade gelernt haben, ab und zu sind das dann ja auch eine und dieselben Personen.
Okay, einverstanden. Aber wenn ich Sonntag mich hinstelle und sage, ja, das sind meine Sanktionen und Montag dann sage, okay, meine Sanktion ist, ich mache den Ausschluss von Russland, dann diesen Fehler am Sonntag, den kann ich mir dann einfach klemmen. So, das ist einfach dämlich. Warum muss ich denn diesen Fehler erst, warum muss ich denn als FIFA erst sagen, ja, ich guck mal, wie weit ich damit komme, vielleicht reicht das ja, um den Pöbel zu besänftigen und dann merken, aha, doch nicht. Okay, sowas Blödes. Da hätten die wirklich mal eine Chance gehabt, mit gutem Beispiel voranzugehen.
Ja, absolut.
Also, genau wie du gesagt hast, Chance vertan. Wahnsinnig dumm. Wahnsinnig definitiv. Dumm. Schönen Gruß an die FIFA. Wahnsinnig dumm.
Definitiv. Weil wir gerade auch schon bei Sponsoring waren. Eintracht Frankfurt hat sich übrigens dazu entschieden, sich nicht von ihrem russischen Sponsor zu trennen. Kaspersky Lab, das ist dieser Antivirus-Anbieter. Mhm. Weil sie, das sagt der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, Axel Hellmann, weil sie deutlich gemacht haben, dass sie sich gegen Krieg aussprechen. Und das ist in Anbetracht der Tatsache, dass es auch in Russland zahlreiche Mitarbeiter gibt, eine mutige Position, sagt der Herr Hellmann. Ja, nur okay. Der Vollständigkeit halber, wenn es da die klare Positionierung gab, ja, ist es auch eine schwierige Entscheidung, finde ich es aber durchaus okay. Es ist ja kein Staatsunternehmen, wie es Gazprom beispielsweise ist.
Ja, und dann finde ich es aber tatsächlich irgendwie nachvollziehbar und irgendwie akzeptabel. Also von meiner subjektiven Wahrnehmung aus, einfach, also ich meine, es gibt ja Bilder in den Medien, wie Menschen in russischen Großstädten auf die Straße gehen und gegen den Krieg protestieren, obwohl das für die mit Haftstrafen in Verbindung gebracht werden kann. nicht jeder Russe ist ja Kriegstreiber. So, das ist, ne, ist auch in den vergangenen Tagen und Wochen ausreichend diskutiert worden, müssen wir jetzt hier nicht machen. Aber insofern kann ich gut verstehen, ein russisches Unternehmen, das einfach ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist und das sich auf die Hinterbeine stellt und sagt, ja, wir stehen da nicht für. Denn es gibt keinen Grund, ja, diese Unternehmen oder auch Einzelpersonen dann einfach quasi in Sippenhaft zu nehmen. Das kann ich tatsächlich verstehen. Also,
ja, bin ich voll bei dir.
Ich finde, so ein Vertrag müsste quasi jetzt in Anführungsstrichen auf Bewährung sein. Man muss da trotzdem sehr genau hingucken. Mhm. Aber das, also dann ist da nichts verkehrt.
Ja, bin ich bei dir. Ich fand es übrigens ganz interessant. Ja, was heißt interessant? Aber in Bezug nehmt auf unsere letzte Folge zu Sheriff Tiraspol.
Habe ich auch.
Hast du auch. Okay, ja, ich hatte nämlich gar nicht auf dem Schirm, dass der Trainer Ukraine ist. So, nee, also, ne, letzten Herbst hat Tiraspol noch Real Madrid bezwungen, was wir eben zum Anlass nahmen, um eine Folge über diesen bemerkenswerten Verein, so kann man es glaube ich sagen, aufzunehmen. Und ja, der ukrainische Trainer Juri Vernidub, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat sich dazu entschieden, in sein Heimatland zurückzukehren, um die Ukraine gegen die russische Invasion zu verteidigen.
Und zwar mit der Waffe in der Hand. Das ist zwar schon viele Jahre her, dass der beim Militär war. In seiner Jugend hat er wohl irgendeine Grundausbildung gehabt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ist jetzt quasi nach Hause zurückgekehrt, um mit der Waffe in der Hand die Ukraine zu verteidigen. Und das ist insofern natürlich ein besonderes Spannungsfeld, als dass er im Prinzip in dem laufenden Vertrag Trainer von Tiraspol ist. Mhm. Und Tiraspol eben, der Verein oder die ganze Region, Transnistrien war das, von diesem Konzern Scherif gesteuert ist und der wiederum unfassbare Verwicklungen nach Moskau hat oder nach Russland generell, sodass da die Position des Trainers mit der Position des Vereins wahrscheinlich hinter den Kulissen auch nicht übereinzubringen ist. So, also auch der riskiert da mindestens mal seine Anstellung, aber ich nehme an, das ist halt gerade auch wirklich nachrangig. Ne?
Ja, sollte man meinen, aber wenn ich da an Anatoli Timoschuk denke, den Co-Trainer von Zenit St. Petersburg, ukrainischer Rekordnationalspieler, der weigert sich, den Posten aufzugeben. Und echt der jetzt? Und der wird dafür harsch kritisiert aus der Ukraine und der soll jetzt auch aus der Liste der ehrenwerten Nationalspieler, so heißt es, glaube ich, ich habe es mir nicht notiert, ich habe es nur gelesen, soll der auch entfernt werden und von der Homepage runtergenommen werden und so weiter. Also der wird da nicht nur harsch für kritisiert, der soll so ein bisschen aus der ukrainischen Nationalmannschaftsgeschichte auch getilgt werden, weil er eben jetzt sich nicht zu Ukraine bekennt und auch nicht eine Äußerung gegen den Krieg getätigt hat, sondern weiterhin auf seinem Posten bleibt in St. Petersburg.
Ja, ich werde Leute aus der Geschichte tilgen, da bin ich immer allergisch. Das ist per se eine dumme Idee. Ich verstehe, wo es herkommt, aber das ist nicht die Lösung hier. Aber zu verurteilen, dass jemand, der Ukrainer ist, in dieser Situation sich nicht zur Ukraine bekennt oder zumindest irgendwie ein Wort über den Krieg verliert, ja. Also das würde ich auch verurteilen. Was ist da denn los?
Ja, definitiv. Und das macht das, was der ukrainische Trainer von Sheriff Tiraspol da tut und gesagt hat, nochmal bemerkenswerter. Also man sollte meinen, es ist selbstverständlich, aber ist es natürlich nicht.
Krass. Ja. Ja, und jetzt sind wir schon irgendwie mehr oder weniger beim Sport in Russland angekommen. Relativ prominent hier durch die Medien gegangen ist der Rücktritt von Markus Gisdol, der Cheftrainer von Lok Moskau gewesen ist und der gesagt hat, ich kann hier nicht auf dem Trainingsplatz stehen, wenn ein paar Kilometer weiter Entscheidungen getroffen werden, die über Gedeih und Verderb eines ganzen Volkes entscheiden. Mhm. Und hat dann eben sein Amt quasi niedergelegt oder um Auflösung des Vertrages gebeten. Lok Moskau hat offiziell Stellung genommen, dass sie ihn dismissed hätten, also entlassen hätten. Aber der Berater von Gisdol hat auf Presseanfragen beantwortet, dass das eine Entscheidung war, die Markus Gisdol selber getroffen hat und eben auch wirklich ganz konkret im Zusammenhang mit dem Krieg steht.
Ja, einzig vernünftige Entscheidung, logischerweise.
Absolut. Aber es ist krass, wie viele Deutsche da immer noch Funktionäre sind. Wenn ich es richtig weiß, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, Komper hat übernommen, ehemaliger Bundesliga-Profi. Und es gibt generell rund um Lok Moskau irgendwie 8, 9, 10 Namen, die man aus der Bundesliga kennt und die meisten davon auch wirklich Deutsche, also ich habe von Markus Gisdol gehört, dass der da nicht mehr ist. Bei den anderen weiß ich es nicht. So, was nicht heißt, die sind es. Oder sind es nicht, aber das wäre nochmal zu recherchieren. Ja,
also Daniel Farke hat das Land auch verlassen, definitiv.
Das war der Sportdirektor, ne?
Trainer von FK Krasnodar, meine ich.
Ah, okay, dann bin ich da falsch. Okay. Weil der Sportdirektor von Lok Moskau war nämlich irgendwie auch Deutscher. Aber ein Name, den ich noch nie gehört hatte. Mhm.
Okay, ja, also aktuell ist es ja so, dass ausländische Spieler und Trainer die Verträge in Russland und in der Ukraine kündigen und sofort in andere Ligen wechseln dürfen. Einzig richtige Entscheidung auch von der FIFA dann.
Ja, aber das ist tatsächlich, also ganz so einfach ist es nicht, weil sie die
Nee?
Verträge quasi aussetzen können. Und zwar
Ah.
bis zum 30.06., wenn das Saisonende für die laufende Saison bei uns ist.
Ah, okay.
So, da können die aussetzen. Und also im Prinzip ist es so, wenn du gerade als Spieler in der Ukraine oder in Russland unter Vertrag stehst, als Profi im Fußball, dann kannst du deinen Vertrag hier auf Eis legen, einseitig. Du kannst es als Spieler einfach entscheiden. Und geht's dann vor der UEFA, vor der FIFA als vertragslos und kannst also einfach irgendwo anders anfangen zu kicken. Da gibt es aber mehrere Einschränkungen. Erstens gilt das eben nur bis zum 30.06. Das heißt, ab dem 1.07. würden Verträge, die länger gelten, wieder greifen. Das heißt also, ich stehe gerade, was weiß ich, bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag, kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren oder habe sonstige Gründe, das nicht wahrnehmen zu können oder zu wollen und wechsle dann, was weiß ich, zum Hamburger SV, spiele dann da bis zum 30.06. Ab 1.07. bin ich wieder in St. Petersburg, wenn mein Vertrag dann da noch läuft. Also diese
Okay.
Situation kommt wieder. Die FIFPro hat das auch harsch kritisiert, weil natürlich das Problem damit nur vertagt wird. Und das ist insbesondere deswegen spannend, weil Verträge in Russland in der Regel bis Dezember gehen und nicht wie bei uns bis Sommer. Das heißt,
Ja.
die allermeisten Verträge laufen noch, wenn am 30.06. diese FIFA-Frist ausläuft.
Finde ich wild. Habe ich auch
Eine
irgendwie
Scheißlösung.
dann anders verstanden, ja.
Ja, das bringt doch gar nichts. Bringt
Nein.
doch gar nichts. Aber die Spieler, die das betreffen, die können jetzt bis zum 7.4. können die wechseln, also noch gut 4 Wochen ungefähr zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und es gibt noch eine weitere Einschränkung, und zwar können nur bis zu 2 Spieler für einen neuen Club aufgenommen werden. Also wenn jetzt, was ich wirklich im Beispiel der Hamburger SV da sich entscheidet, neue Spieler aus Russland oder der Ukraine zu verpflichten, dann bis zu 2 Spieler können unter dieser Ausnahmeregelung verpflichtet werden, mehr nicht. Verstehe ich
Okay.
auch nicht. Ich weiß nicht genau warum. Also es gibt vielleicht einen guten Grund dafür, der mir aber nicht einfällt, aber wenn man bedenkt, also zumindest was ukrainischen Fußball angeht, die Liga hat den Betrieb natürlich mit Kriegsbeginn eingestellt, völlig nachvollziehbar, haben die gerade ganz andere Sorgen. Und die Leute verlassen da fluchtartig das Land. Das sind auch Fußballprofis darunter mit Sicherheit. Warum beschränke ich den Zugang für diese Leute zu Arbeitsplätzen? Also warum sage ich nicht, okay, der Hamburger SV kann auch 15 Ukrainer aufnehmen? Der Hamburger SV ist hier nur ein Beispiel, aber ich verstehe das nicht.
Ja, ich auch nicht. Aber ja, keine Ahnung, was die Regel bewirken soll.
Vielleicht soll das den Wettbewerb quasi in Kontinentaleuropa nicht so verzerren. Weißt du, wenn du wirklich als
Ja.
einen Club, wenn du quasi ganz, keine Ahnung, Shakhtar Donetsk bei dir aufnimmst, dann bist du natürlich als Dynamo Dresden plötzlich vorne dabei. Aber auf der anderen Seite, ja, dann ist das halt so. Besondere Zeiten erfordern auch besondere Maßnahmen.
Ja, aber ich denke, das wird niemanden davon abhalten, sich einen neuen Club suchen zu können, auch wenn ich die Regel auch nicht verstehe. Das ist schon
Okay.
so.
Immerhin ist, also ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig, dass es in der Grundsache erstmal gut, dass überhaupt irgendwas gemacht wird.
Ja,
So,
auf jeden
aber
Fall.
ist halt irgendwie nicht zu Ende gedacht.
Gut. Ich würde ganz gerne auf das Thema Roman Abramowitsch und Chelsea zu sprechen kommen. Hast du noch irgendein Thema, das du davor hier zur Sprache kommen lassen möchtest, sonst würde ich damit unsere Folge gerne abschließen.
Ja, dann würde ich noch einen kleinen, ich würde gerne nochmal austeilen. An der
Ja.
Schule, also ich bin ja heute sowieso in Austeilstimmung, denn das heute wird ausgeteilt. An der Schule, an der ich Abi gemacht habe, das war auch das Gymnasium von Gerhard Schröder. Und ist auch bis heute der einzige Bundeskanzler, den ich mal persönlich gesehen habe, als er nämlich seine Heimatstadt Blomberg besucht hat, in der mein Gymnasium, das für Leute, die
Ah,
googeln
okay.
wollen, weil sie Langeweile haben, Hermann-Föchting-Gymnasium in Blomberg, schöne Grüße an der Stelle. Ja, und insofern ist das irgendwie, keine Ahnung, ist auf so eine komische, weirde Art und Weise war das immer jemand, den ich dann so ein bisschen verfolgt habe, auch nach seiner aktiven Karriere. Und ich schäme mich in Grund und Boden dafür. Was ist das denn? Also ist ja nicht meine Schuld, aber ich meine, was ist das denn für eine Haltung, sich dann dahin zu stellen und zu sagen, ja, aber meine Ämter bei russischen Staatskonzernen, die gebe ich auf keinen Fall auf. Und völlig zu Recht, wirklich völlig zu Recht, hat dein Verein dann auch gesagt, ja, kann man machen, aber ist mit den Werten von Borussia Dortmund nicht vereinbar. Und dann haben sie Gerhard Schröder die Ehrenmitgliedschaft entzogen. So, und das wollte ich einfach, also nochmal Props in die schwarz-gelbe Richtung. Völlig zu Recht, wirklich.
Ja, total. Also da wäre auch der Druck sonst, glaube ich, zu groß geworden. Aber ja, also alternativlose Entscheidung. Und wusste ich gar nicht, dass du diese Connection irgendwie zu Gerhard Schröder hast.
Ja, doch, doch.
Ja.
Frank-Peter Steinmeier ist auch bei mir aus der Gegend.
Ah, okay.
Ist eine gute Gegend, vielleicht werde ich doch mal irgendwann Staatspolitiker.
Oh Gott, lieber nicht.
Also, Abramowitsch.
Ja, also zunächst mal, ich meine, Roman Abramowitsch wird unseren Zuhörerinnen und Hörern wahrscheinlich ein Begriff sein. Also jeder Fußballfan kennt den Mann ja eigentlich, der Anfang der 2000er den FC Chelsea gekauft hat. Kurz vielleicht nochmal dazu, wer dieser Mann eigentlich ist. Also er gilt als einer der wichtigsten Oligarchen im Umfeld von Wladimir Putin. Zumindest lange Zeit galt er das, und er gilt auch als Wegbereiter oder zumindest als ein Wegbereiter für den Machtwechsel von Ex-Präsident Boris Jelzin zu Wladimir Putin im Jahr 2000. Also nur, dass man die Connection so ein bisschen auf dem Schirm hat. Und Anfang März hatte Abramowitsch angekündigt, den FC Chelsea verkaufen zu wollen und mit dem Geld, so sagt er, den Opfern des Krieges in der Ukraine helfen zu wollen und beim Wiederaufbau nach dem Krieg helfen zu wollen. Da muss man schon genauer hinsehen. Also in den Statements von Chelsea und auch von Abramowitsch kam nicht einmal der Hauch von Kritik an Putin oder Russland vor. Und auch, oder eine Äußerung, dass der Krieg beendet werden muss oder so. Und auch die Angabe, dass man dann beim Wiederaufbau helfen möchte, ja gut, das sagt nicht aus, wem damit geholfen werden soll. Das kann auch dahingehend gedeutet werden, dass wenn dann der Krieg beendet ist und Russland eventuell gewonnen hat, dass man dann beim Wiederaufbau der Infrastruktur helfen möchte. Also Wischiwaschi-Aussage, die nicht ganz klar war. Und dieser Roman Abramowitsch steht seit heute, also seit dem 10. März, an dem wir aufnehmen und auch veröffentlichen, ne, auf der Sanktionsliste in Großbritannien. Das heißt, sein Vermögen wird eingefroren, es gilt ein Reiseverbot für ihn und vor allem, es dürfen keine Transaktionen mit britischen Staatsbürgern und Unternehmen getätigt werden. Und das hat unfassbar große Auswirkungen auf den FC Chelsea. Die Spiellizenz, die Chelsea jetzt trotzdem bekommen hat, die haben eine Sonderlizenz erhalten, besagt, dass die Mitarbeiter bezahlt werden dürfen, also auch die Spieler, und die Spiele auch ausgerichtet werden dürfen. Aber es dürfen keine neuen Tickets verkauft werden. Dauerkarteninhaber dürfen ins Stadion, aber keine neuen Tickets. Es darf kein Merchandising verkauft werden. Es dürfen keine Spieler verkauft oder gekauft werden. Und das finde ich besonders spannend. Pro Spiel dürfen maximal, pro Auswärtsspiel dürfen maximal 20.000 Euro an Reisekosten ausgegeben werden.
Und das finde ich ja, das ist ja spannend.
Ja, das ist schon richtig wild. Also
20.000, das ist nicht so viel. Nee, also das klingt erstmal, ist das natürlich eine große Zahl für dich und mich so, aber ist für eine Auswärtsreise von Chelsea ist das nicht viel Geld.
Nee, also bei dem Staff, der ja auch mitkommt, das ist halt wirklich Low Budget dann, ne? Müssen die irgendwo im Hostel einchecken.
Wollte gerade sagen, wohnen die in Schweiz, dann ist das halt so.
Und mit dem, und die haben demnächst Champions League-Spiel wieder, der müsste da mit dem Eurostar von der Insel runter. Also mit der Zugverbindung zwischen.
Gibt bestimmt auch Ryanair, oder?
Ja, oder so, keine Ahnung. Aber ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich kriegt man es hin, dass man es irgendwie austrickst, die Regel, aber. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Also da bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht, weil, also das ist ja auch klar, er darf aktuell den Verein ja auch gar nicht verkaufen.
Das ist faszinierend. Weißt du, wie lange diese Regelung gelten soll?
Nein, das weiß ich nicht. Ich glaube, es gilt erstmal ohne irgendein Enddatum. Also
bis auf Weiteres, ja.
Der Ausdruck hat mir gefehlt, sehr gut. Ja, bis auf Weiteres. Super spannend, was da, also spannend, ja, das klingt, als würde ich das irgendwie mit Freude verfolgen, natürlich nicht, aber super interessant, wie es da weitergeht und was mit dem FC Chelsea passiert, tatsächlich.
Alles gut, du hast ja völlig recht, wirklich jeder europäische Spitzenfußballfan ist ja mit Chelsea vertraut und da ist natürlich spannend, wie es weitergeht. Klar, die Beweggründe, die da hingeführt haben, sind alle kacke, da sind wir uns völlig einig, aber das ist natürlich jetzt trotzdem eine spannende Entwicklung.
Ja, absolut und passend dazu würde ich auch den Fun Fact der Woche präsentieren. Den haben wir ja nach unserem Relaunch eingeführt.
Und ja, lass mich kurz den Jingle abfahren.
Stimmt. Okay. Den haben wir ja eingeführt zur zweiten Staffel sozusagen. Leider eine Folge gemacht und dann hat es ja eben zeitlich nicht mehr gepasst bei uns. Aber jetzt starten wir wieder durch. Und daher gibt es auch jetzt den Fun Fact der Woche. Und zwar gilt Roman Abramowitsch sowohl als reichster Israeli als auch als reichster Portugiese.
Hä? Okay.
Ja, er hat nämlich alle drei Staatsbürgerschaften. Warum das so ist, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Und zwar sagt der Name Sergei Skripal bestimmt einigen etwas. Das ist dieser Spion im Auftrag der britischen Regierung, der einen Giftanschlag erleiden musste.
Ja, das war die Novichok-Geschichte.
Genau, 2018 war das. Und im Zuge dieses Anschlags hat Großbritannien schärfere Kontrollen eingeführt zum finanziellen Hintergrund von Investoren. Mhm. Und daraufhin zog Abramowitsch seinen Antrag auf Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis in Großbritannien zurück. Er hat also große Teile seiner Zeit in Großbritannien verbracht. Offensichtlich wollte er keine schärferen Kontrollen zu seinem finanziellen Background, aber er möchte ja trotzdem auch weiterhin gerne reisen und jedes Mal ein Visum beantragen müssen. Daher hat er dann Ende Mai 2018 die israelische Staatsbürgerschaft erhalten, denn er hat einen jüdischen Background. Und dementsprechend hat er nach dem Rückkehrgesetz Anspruch auf einen israelischen Pass. Das hat ihm also dann die Einreise nach Europa erleichtert. Und Ende 2021, also gar nicht lang her, erhielt Abramowitsch auch noch die portugiesische Staatsbürgerschaft aufgrund eines Gesetzes, wonach Portugal Menschen, deren jüdische Vorfahren im 15. Jahrhundert vertrieben wurden, die Staatsbürgerschaft gewährt. Der Mann hat sonst nichts mit Portugal am Hut, aber offensichtlich hat er ganz, ganz dringend nach Mitteln und Wegen gesucht, wie er weiterhin in Großbritannien seine Zeit verbringen kann, ohne dass sein finanzieller Background zu scharf kontrolliert wird. Das nur an die Adresse vielleicht all der Chelsea-Fans, die während der Gedenkminute für die Opfer des Ukraine-Kriegs den Namen von Roman Abramowitsch brüllen mussten beim letzten Spiel.
Ja, unmöglich. Unmöglich. Krass. Ey, ich finde diese Verwicklung tatsächlich total spannend. Da werde ich später auch nochmal nachrecherchieren, weil, also als ob Roman Abramowitsch auch nur den Hauch einer Ahnung davon hatte, dass er vertriebene Familie im 15. Jahrhundert in Portugal hatte. So, dass der hatte halt auch irgendwelche Leute darauf angesetzt, nach Lösungen für dieses Problem zu suchen.
Da gehe ich von aus.
Unterstelle ich ihm jetzt einfach, aber ich kenne den Mann natürlich nicht, aber das ist erst genau dann ein Thema für ihn geworden, als ihn genutzt hat. Und das in dem Zuge, ganz spannend übrigens, wir haben gerade drüber gesprochen, Chelsea, Auswärtsreise, 20.000 Euro. Verschiedene Staaten haben ja jetzt russische, also von Oligarchen, ja, wie formuliere ich das? Wert- und Vermögensgegenstände beschlagnahmt, also zum Beispiel Yachten oder auch Privatjets. Und ganz, ganz viele Oligarchen haben immer noch Zugriff auf ihren Privatjet, weil der nicht in Russland gemeldet ist. So, also tatsächlich sind relativ viele davon in Deutschland gemeldet oder in Luxemburg. Und ich, wenn ich es richtig weiß, aber gefährliches Halbwissen, dann betrifft das auch den Jet von Abramowitsch. Und das mag dann vielleicht auch die Lücke schließen, wie Chelsea in Zukunft zu Auswärtsspielen kommt. Aber das weiß ich natürlich nicht.
Ah, ja. Spannend. Ja, irgendwie werden die es schon hinbekommen, dass sie nicht im Hostel schlafen müssen.
Boah, das wäre ein Bild für die Götter, ne? Also in so einer Jugendherberge mit so einer 8. Klasse.
Ja, das wäre schon lustig. Ja.
Gut. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, einmal an alle ausgeteilt, die es verdient haben. Haben wir wen vergessen?
Sehr wahrscheinlich haben wir sogar welche vergessen, aber ich glaube, alles hier aufzuführen, was in der Welt des Fußballs passiert ist in den letzten 2 Wochen in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, das kann man auch nicht erwarten von uns.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Entsprechend war es irgendwie, also wegen des Themas im Hintergrund war es ja wirklich so eine ziemlich rantige Folge, bis hierher zumindest. Vielleicht muss ich zumindest schauen, dass ich für die nächsten Themen, die wir uns so vornehmen und vorgenommen haben, den Fokus da nicht immer drauf abschweifen lassen, weil ja irgendwie alles im Fußball gerade auch immer mit dieser Russland-Situation zu tun hat. Wie du es richtig gesagt hast, geht das ja mit der Schweigeminute vor jedem Spiel los und diesen Plakaten, hinter denen sich die Mannschaften fotografieren lassen. Ja, das, also von daher ist es irgendwie im Fußballalltag ist dieses Thema natürlich präsent, aber trotzdem gibt es im Fußball auch Themen, die unabhängig von Russland in der Ukraine eine Rolle spielen. Und ich bin einigermaßen sicher, dass wir das auch auseinandergehalten bekommen.
Ja, also die nächsten Themen, die wir aussuchen, werden sicherlich etwas weniger schädlich für den Blutdruck sein.
Ja, ich reg mich jetzt mal wieder ab. Danke dir. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hier bei nächster Gelegenheit wieder. Und nächste Gelegenheit ist diesmal versprochen, nicht wieder erst in 6 Monaten, sondern irgendwann, ich sag jetzt mal, noch im März. Und wenn du nichts mehr hast, Dennis, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Euch allen vielen Dank.
Nee, nur, dass es Spaß gemacht hat, mal wieder mit dir über Fußball im weitesten Sinne zu quatschen und dass wir das in Zukunft definitiv wieder regelmäßiger machen werden. Ich glaube, dieses Versprechen können wir geben. Hast du ja gerade auch schon gegeben.
Ich
hoffe, es gibt zumindest ein paar Seelen da draußen, die sich darüber freuen. Und damit verbleibe ich dann auch. Macht's gut, so gut es eben geht in der aktuellen Zeit. Und wir hören uns dann in 1 oder 2 Wochen wieder.
So machen wir es. Und Abpfiff.